Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon einen schönen guten Abend. Die österliche Ruhe ist vorbei. Ein volles Programm heute in Berlin. Handfeste politische Beschlüsse der Bundesregierung, unter anderem zur Mietpreisbremse und zur Vorratsdatenspeicherung. Aber weiter auch Streit, vor allem um den künftigen Haushalt und die Finanzierung der Bundeswehr. Wir berichten gleich aus der Hauptstadt. Beginnen wollen wir jedoch in Brüssel, denn dort am späten Nachmittag im EU-Parlament die Abstimmung über eine der wichtigsten EU-Reformen der letzten Zeit. Nach jahrelangen Debatten sollen neue Asyl- und Migrationsregeln auf den Weg gebracht werden. Es geht unter anderem um beschleunigte Asylverfahren an Europas Außengrenzen und eine bessere Aufteilung von Migranten zwischen den Mitgliedsländern. Caroline Born, im Vorfeld war mit einem knappen Abstimmungsergebnis gerechnet worden. Wie ist das Ergebnis dann am Ende ausgefallen?
Das Ergebnis ist so ausgefallen, dass die EU-Abgeordneten die Asylreform angenommen haben. Es war knapper, als man vielleicht im Vorfeld hätte erwarten können, dafür, dass es eigentlich nur noch darum geht, das Ganze formal anzunehmen. Es gab auch am Anfang Unruhe im Plenarsaal, weil einige Aktivisten von der Besuchertribüne aus die Abstimmung gestört haben durch Sprechchöre. Sie haben die Abgeordneten aufgefordert, gegen dieses Paket zu stimmen. Einige Abgeordnete der Linken haben auch für diesen Protest geklatscht, aber das hat freilich nichts am Ausgang der Abstimmung geändert, dass man damit jetzt die Asylreform beschlossen hat nach einer 8 Jahre langen Diskussion. Ja, und Sie haben es schon gesagt, das kann man eigentlich sagen, das ist das wichtigste Gesetzesvorhaben in dieser Legislatur. Und da haben die Abgeordneten heute einen Punkt drunter gemacht.
Eine umfassende Asylreform. Was wurde denn, Frau Born, im Einzelnen beschlossen? Es geht ja um unterschiedliche Regelungen und Beschlüsse.
Ja, es sind 10 verschiedene Gesetzestexte und insgesamt kann man sagen, dass dadurch die bisherigen Asylregeln verschärft werden. Also das fängt damit an, wenn Menschen in der EU ankommen, dann werden sie erstmal registriert. Und für diejenigen, bei denen man sich ausrechnet, dass sie wenig Aussicht auf Schutz haben, die durchlaufen dann ein Grenzverfahren. Also ein Verfahren direkt an den EU-Außengrenzen, das innerhalb von wenigen Wochen stattfinden soll. Und der Vorteil dabei ist, dass die Menschen dann, wenn sie einen negativen Bescheid erhalten, von dort rasch wieder zurückgeführt werden können. Das Paket enthält aber auch, ich nenne es mal, zarte Elemente von einer besseren Zusammenarbeit innerhalb der EU. Die hat in den letzten Jahren ja ganz schlecht geklappt. Und da möchte man jetzt mehr zusammenarbeiten, indem man die Verteilung gerechter regelt. Allerdings muss man sagen, es wird keine verpflichtende Verteilung geben. Die Mitgliedstaaten können auch Geld zahlen, statt Asylsuchende aufzunehmen. Also da wird man schauen, wie das funktionieren kann. Der polnische Ministerpräsident hat schon gesagt, dass er eine Verteilung von Migranten nicht akzeptieren wird.
Heute also das Ja aus Brüssel vom Europaparlament. Wie ist nun das weitere Verfahren? Wie rasch werden diese Beschlüsse umgesetzt werden?
Also jetzt müssen erstmal noch die Mitgliedstaaten zustimmen. Da werden einige das ablehnen, aber man braucht bloß eine qualifizierte Mehrheit. Also das ist eigentlich sicher, dass das durchgeht. Und dann geht es an die Umsetzung. Da dauert die Frist 2 Jahre, denn also erstmal müssen eben die Rechtstexte, also die Gesetze angepasst werden. Man muss aber auch die Infrastruktur an den Außengrenzen aufbauen, also dass man solche Zentren für die Grenzverfahren ja auch erstmal einrichten muss. Und da wird jetzt ganz, ganz viel an den Mitgliedstaaten auch hängen. Da gibt es noch viel, was in den Texten relativ vage gehalten wird und was sich dann erst in der Umsetzung auch zeigen wird.
Vielen Dank für diese aktuellen Informationen aus Brüssel, Caroline Born. Und wir gehen nach Berlin. Aktuelle politische Fragen miteinander zu diskutieren und die weitere Arbeitsplanung miteinander abzustimmen. So steht es wortwörtlich im Koalitionsvertrag der Ampel. Einmal im Monat treffen sich die Spitzen des Kabinetts sowie die Partei- und Fraktionsführung von SPD, FDP und Grünen zum sogenannten Koalitionsausschuss. Seit 18 Uhr, seit wenigen Minuten also, sitzt man jetzt wieder beisammen und zu diskutieren gibt es einiges. Auf offener Bühne in den vergangenen Tagen und Wochen kein Miteinander, sondern vor allem ein Gegeneinander. Vor allem mit Blick auf den Haushalt des kommenden Jahres, Jörg Münchenberg. Ist da heute mit weitreichenden Entscheidungen zu rechnen beim Thema Haushalt oder geht es vor allem zunächst darum, die Dinge hinter verschlossenen Türen diesmal anzusprechen?
Also das Treffen, Herr Heinlein, ist bereits im Vorfeld von SPD, Grünen und FDP doch eher tiefer gehängt worden nach dem Motto, das ist ein regulärer Koalitionsausschuss, keine Entscheidungen, sondern Abstimmung, Austausch. Es soll auch nicht zu lange dauern, heißt es also keine Mammutsitzung, wie wir das ja auch schon erlebt haben. Aber es gibt eben doch vieles zu besprechen. Bei den zentralen Themen hat es zuletzt vernehmlich geknirscht. Ich fange mal mit der Außenpolitik vielleicht kurz an. Stichwort Ukraine. Da waren ja die umstrittenen Äußerungen von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich über ein mögliches Einfrieren des Konflikts. Und das hat auch gerade bei Grünen und FDP doch für deutliche und öffentlich vorgetragene Kritik gesorgt. Aber es soll heute Abend auch noch um weitere Ukraine-Hilfen gehen. Und dann ist die Ampel natürlich auch sehr schnell wieder beim weiteren Umgang mit der Schuldenbremse. Es gibt ja auch die, muss man sagen, beständige Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse oder auch die Einrichtung von neuen Sondervermögen. Aber da haben sich die Positionen, die ja auch bekannt sind, eigentlich nicht geändert. Grüne und SPD sind grundsätzlich für eine Reform, die FDP dagegen. Also da dürfte es sicherlich heute Abend keine substanzielle Bewegung geben. Die Haushaltslage, haben Sie angesprochen, ist schwierig. 25 Milliarden fehlen im nächsten Jahr. Aber da ist es so, da sollen ja die Ministerien bis zum 19. April neue Sparvorschläge machen. Da sind also heute Abend eher keine Entscheidungen zu warten. Wichtiger ist sicherlich das Thema das schwache Wirtschaftswachstum. Da haben ja sowohl Finanzminister Christian Lindner von der FDP als auch der Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen gesagt, sie wollen aktiv gegensteuern, aber die Instrumente und die Maßnahmen, die sind noch strittig, auch deren Finanzierung. Grünen-Chefin Ricarda Lang hatte zwar jetzt gestern schon erklärt, eine Einigung in nicht allzu ferner Zeit, die sei in Sicht. Aber wie schnell das jetzt wirklich geht, das bleibt wirklich erstmal abzuwarten.
Ein großes Streitthema der vergangenen Tage und Wochen war das Thema Kindergrundsicherung. Wie sind hier die Chancen, dass es heute möglicherweise Fortschritte gibt, eine Annäherung möglicherweise?
Also man muss sagen, von der Ausgangslage, da bleiben die Fronten verhärtet. Die FDP pocht darauf, dass im Zuge dieser geplanten Reform der Kindergrundsicherung nicht Tausende von neuen Verwaltungsjobs geschaffen werden, wobei die Grünen da ja auch schon zurückgerudert sind. Man hat ja bislang immer über 5000 neue Stellen diskutiert, die soll es jetzt nicht mehr geben, hat es schon am Wochenende geheißen. Aber die FDP geht eben noch einen Schritt weiter. Sie fordert eine grundlegende Überarbeitung des vorliegenden Gesetzentwurfs, der aktuell ja im Bundestag liegt. Das aber lehnt Lisa Paus, die Familienministerin von den Grünen, strikt ab. Sie sagt, es bleibt dabei. Man muss und will das im Bundestag beraten. Also insofern ist hier eher die Ansage, ja, man wird darüber sprechen, sicherlich heute Abend, aber wenn Entscheidungen zu treffen sind in Sachen Kindergrundsicherung, dann im Parlament und nicht im Koalitionsausschuss.
Vielen Dank, Jörg Münchenberg. Trotz des anhaltenden Ampelstreits um den kommenden Haushalt, wir haben gerade darüber berichtet, gibt es heute auch konstruktive Ergebnisse der Regierungsarbeit zu vermelden. Die Koalitionsparteien verkündeten eine Einigung bei zwei wichtigen Streitpunkten. Zum einen soll die Mietpreisbremse bis zum Jahr 2029 verlängert werden und im Gegenzug gibt es einen Kompromiss zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung. Die Einzelheiten von Katharina Hamberger.
Der Einigung in der Bundesregierung war ein monatelanger Streit innerhalb der Koalition vorausgegangen. Und das, obwohl beide Projekte bereits im Koalitionsvertrag festgelegt worden sind. Dort heißt es unter anderem, wir verlängern die Mietpreisbremse bis zum Jahre 2029. Zitat Ende. Die bisherige Regelung dazu läuft 2025 aus. Vor allem die SPD, auf die Mietpreisbremse zurückgeht, drängt auf eine Verlängerung. Dass diese nun kommt, hält Katja Mast, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, für wichtig. Gleichzeitig macht sie aber auch deutlich, dass die Sozialdemokraten Druck machen werden, um auch weitere mietrechtliche Regelungen, die teilweise auch bereits im Koalitionsvertrag festgelegt worden sind, auf den Weg zu bringen.
Na, zum Beispiel haben wir die Kappungsgrenze auch vereinbart im Koalitionsvertrag, die Wohngemeinnützigkeit. Wir haben Verbesserungen beim Mietpreisspiegel vereinbart und das sind nur die Dinge, die wir vereinbart haben. Natürlich hätten wir auch darüber hinaus viele Vorstellungen.
So Katja Mast. Zunächst betrifft die Einigung aber nur die Mietpreisbremse. Im Gegenzug hat Bundesjustizminister Marco Buschmann sich mit der Einführung des sogenannten Quick-Freeze-Verfahrens durchgesetzt. Dieses sieht eine anlassbezogene Speicherung, also das Einfrieren von IP-Adressen vor im Fall von schweren Straftaten. Justizminister Marco Buschmann spricht von einem neuen, modernen digitalen Instrument für Ermittler und Ermittlerinnen und einer Verbesserung der rechtlichen Situation.
Gleichzeitig bedeutet Quick-Freeze ja eine Absage an die Idee einer allgemeinen Vorratsdatenspeicherung, also sprich, dass die Daten der Bürgerinnen und Bürger auf Vorrat gespeichert werden soll, dass sie gewissermaßen einem Generalverdacht unterliegen.
Der grüne Ampelkoalitionspartner begrüßt die Einigung ebenfalls. Die Strafverfolgung werde effektiviert und den Behörden ein rechtssicheres Instrument an die Hand gegeben, so Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Die Reaktion der SPD auf die Einigung fällt hingegen zurückhaltend aus. Man werde im parlamentarischen Verfahren nun intensiv beraten, wie diese Methode den Anforderungen einer effizienten Strafverfolgung im Internet gerecht werde, heißt es in einem gemeinsamen Statement der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dirk Wiese und Verena Huberts. Diese Reaktion ist wenig überraschend. Den Sozialdemokraten geht das Quick-Freeze-Verfahren nicht weit genug. So hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser erst gestern bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik noch einmal deutlich gemacht, dass sie sich für die weitergehende IP-Adressenspeicherung ausspricht, die aus ihrer Sicht die Vorratsdatenspeicherung ablösen sollte. Diese Regelung steht nach wie vor im Gesetz und wird aber schon seit 2017 aufgrund rechtlicher Unsicherheit nicht mehr angewendet. 2022 entschied dann der Europäische Gerichtshof, dass die deutsche Vorratsdatenspeicherung nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Dem folgte das Bundesverwaltungsgericht. Explizit ausgenommen wurde damals die anlasslose Speicherung von IP-Adressen, die weiterhin möglich wäre. Gerade der FDP geht diese jedoch zu weit. Justizminister Buschmann kündigte jedoch an, dass auf Wunsch der SPD die Gespräche dazu fortgeführt werden. Die Union kritisiert, dass die Innenministerin sich nicht gegen den Koalitionspartner durchsetzen konnte.
Frau Faeser ist als Ministerin für innere Sicherheit heute endgültig gescheitert. Und vor allem die FDP nimmt aus ideologischen Gründen hohe Sicherheitsrisiken für unsere Bevölkerung in Kauf. Das halte ich für unverantwortlich. Diese FDP ist ein echtes Sicherheitsrisiko für Deutschland,
sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Alexander Trom unserem Hauptstadtstudio. Kritik kommt auch von der Gewerkschaft der Polizei. In der Polizeiarbeit fehle die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, sagte der Vorsitzende der GdP Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Katharina Hamberger. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mangelte es wahrlich nicht an großen Worten und großen Reden. Von einer Zeitenwende sprach der Kanzler, sein Verteidigungsminister fordert eine kriegstüchtige Bundeswehr, einen Mentalitätswechsel der Gesellschaft. Doch im politischen Alltag fehlt es bislang nach dem Eindruck vieler Akteure an der praktischen Umsetzung der Zeitenwende. Geld und Waffen für die Soldaten statt Worthülsen, so die Forderung aus vielen Ecken. Frank Kapellan.
André Wüstner sieht den Kanzler in der Pflicht. Ein Machtwort müsse Olaf Scholz sprechen, um die Finanzierung der Truppe in den kommenden Jahren sicherzustellen. Tut er das nicht, muss die Zeitenwende in der Bundeswehr für beendet erklärt werden, betont der Chef des Bundeswehrverbandes gegenüber Welt-TV.
Der Kanzler hat nun mal die Richtlinienkompetenz. Er ist in einer besonderen Verantwortung gegenüber seiner Bundeswehr, aber auch im Bündnis. Es geht ja um Glaubwürdigkeit. Wir müssen wieder verteidigungsfähig sein. Wer das nicht ist, lädt ein. Und bezogen auf die Ambitionen Putins ist das wichtiger denn je.
Wüstner schlägt auch deshalb Alarm, weil das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bis Ende des Jahres zu 100% vertraglich gebunden sein wird. Bis 2027 wird das Geld ausgegeben sein. Schon im kommenden Jahr muss der reguläre Verteidigungsetat deutlich aufgestockt werden, um das der NATO gegebene 2%-Versprechen halten zu können. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat bereits ein Plus von 6,5 Milliarden Euro für 2025 eingefordert. Vorgestern hatte der Sozialdemokrat im ZDF unterstrichen:
Es wird nicht alleine durch Umschichtung gehen bei den Beträgen, über die wir reden. Im Zweifel wird man auch über zusätzliche Schulden reden müssen. In dieser Koalition oder in der nächsten, weil völlig klar ist, nach meiner festen Überzeugung, die Beträge, über die wir reden, sind nicht mal ebenso aus dem Fleisch herauszuschneiden, das da ist.
Bei neuen Schulden allerdings will die FDP nicht mitmachen. Und auch die Union wehrt sich gegen Überlegungen über neue Sonderschulden. den Finanzbedarf zu decken. Von weiteren 300 bis 350 Milliarden Euro ist die Rede, um die Bundeswehr krisenfest zu machen. Von einem neuen Sondervermögen, das unter Umgehung der Schuldenbremse per Grundgesetzänderung mit Hilfe der Opposition eingebracht werden könnte, will Christdemokrat Johann Wadephul nichts wissen. Er setzt auf den regulären Verteidigungsetat.
Das Sondervermögen ist eine Überbrückung gewesen, die hat man jetzt genutzt. Aber die Ampel ist jetzt gefordert, einen Haushaltsplan vorzulegen, der Bundeswehr deutlich mehr Geld zur Verfügung stellt.
Derzeit liegt der Etat bei etwa 52 Milliarden Euro. 2028, wenn die Sonderschulden aufgebraucht sind, müsste er schätzungsweise 80 Milliarden Euro umfassen, um 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzubringen. Während SPD und Grüne auf eine Reform der Schuldenbremse setzen, drängt die FDP auf Kürzungen an anderen Stellen, möglicherweise auch im Sozialbereich. Im Koalitionsausschuss geht es zunächst um erste Planungen für 2025. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen erwartet,
dass wir auch in den Haushaltsverhandlungen unsere Sicherheit als Sicherheit im Innen- und im Außenbereich definieren. Und ich glaube, wir tragen in den Wochen, die vor uns sind, in den Monaten alle eine gemeinsame Verantwortung für unseren Frieden. Und das sollte uns alles wert sein, vor allen Dingen den Schulterschluss der Demokratinnen und Demokraten.
Doch wie weit dieser Schulterschluss innerhalb der Ampel, aber auch darüber hinaus gehen könnte, ist nicht absehbar. Vielleicht bedarf es eben doch noch eines Machtwortes des Kanzlers. Denkbar ist zudem, dass die mittelfristige Finanzierung der Bundeswehr auf die Zeit nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr vertagt wird.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin, Frank Capellan. Der Marshallplan der USA war ab 1948 ein gigantisches Wirtschaftsförderungsprogramm zum Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Staaten Europas. Eine Starthilfe, ohne die auch das deutsche Wirtschaftswunder kaum möglich gewesen wäre. Noch wird in der Ukraine gekämpft, ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht, doch auch in Berlin werden bereits Pläne gemacht für einen deutschen Marshallplan für die Ukraine. Aus Berlin dazu Georg Schwarte.
Über 700 Milliarden Euro. Das ist die Summe, die die Ukraine selbst für den Wiederaufbau ihres Landes veranschlagt. Deutschland will helfen. Es geht um nichts anderes als um eine Art Marshallplan für die Ukraine. 15 Maßnahmen listet das Eckpunktepapier auf, das das Bundeskabinett beschlossen hat. Eine Zielgruppe ist das, was Entwicklungsministerin Schulze heute das Rückgrat der ukrainischen Wirtschaft nennt. Über 40.000 kleine und mittlere Unternehmen. Sie stellen 2/3 der Wertschöpfung, 80% der Arbeitsplätze, und sie sollen, das ist eine der 15 heute beschlossenen Maßnahmen, künftig noch besser mit Krediten und Kreditabsicherungen versorgt werden können.
Wir haben einen Fonds aufgelegt, um eben Unternehmen zu unterstützen, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau betrieben wird. Und der Ukraine ist sehr wichtig, das Beispiel, was wir hier in Deutschland haben, nämlich diese KfW, diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, auch als Beispiel zu nehmen für ihre eigenen Wiederaufbauprozesse. Und wir sind mit der Ukraine darüber im Gespräch, wie so ein Aufbau solch einer Institution gelingen kann.
Wirtschaftsminister Habeck erinnerte heute alle Deutschen daran, dass die Ukraine eben nicht nur militärische, sondern auch wirtschaftliche Hilfe brauche. Sein Ministerium will mit weiteren Investitions- und Ausfallgarantien deutsche Firmen ermuntern, in der Ukraine zu investieren. Entwicklungsministerin Schulze spricht im Gegenteil sogar von Chancen. Denn die Ukraine strebe in die EU. Wer jetzt vor Ort investiere, sichere sich langfristig Marktanteile. Deutschland will über die bereits eingerichtete Plattform Wiederaufbau Ukraine jetzt auch verstärkt private Stiftungen und Spendeninitiativen ins Boot holen. Das heute beschlossene Eckpunktepapier mit dem Bündel an Maßnahmen ist ein deutscher Beitrag für die kommende Wiederaufbaukonferenz, die im Juni in Berlin stattfinden soll.
Georg Schwarte aus Berlin. Wer in Ägypten, in den Golfstaaten und anderen arabischen Ländern als Tourist oder als Geschäftsreisender unterwegs war, wurde in der Vergangenheit stets freundlich willkommen geheißen. Armenia, Deutschland hatte ein gutes Image in der Region. Die Bundesrepublik galt als Symbol für Integrität und Menschenrechte. Doch mittlerweile sorgt die deutsche Nahostpolitik für Unverständnis und Enttäuschung in vielen arabischen Ländern. Zu den Hintergründen aus Kairo, Thilo Spanhell.
Das schadet dem Ruf von Deutschland. Deutschland ist als Verfechter der Grundrechte bekannt. Aber jetzt ignorieren sie die Rechte derer, die getötet werden in Gaza. Deutschland ist so ein fortschrittliches Land. Jetzt trübt sich dieses Bild. Sie unterstützen Israel zu Unrecht. Einer, der stets engen Kontakt zu deutschen Spitzenpolitikern und Diplomaten hatte, ist der ägyptische Aktivist Hossam Bachgert. Er ist einer der letzten Verteidiger für Menschenrechte in Ägypten und vertritt mit seiner Organisation Egyptian Initiative for Personal Rights politische Gefangene.
We don't have any romantic visions about geopolitics.
Wir haben keine romantischen Vorstellungen von der Weltpolitik. Wir wissen um Doppelstandards. Und wir kennen die Geschichte Deutschlands und dessen Beziehungen zu Israel. Aber was wir von Deutschland erwartet haben, war ein gewisses Maß an Anstand. Wir waren schockiert, als Deutschland zu einer Minderheit wurde, selbst in der Europäischen Union. Viele hier in Ägypten hätten verfolgt, wie sich die deutschen Waffenexporte nach Israel im Jahr 2023 verzehnfacht haben. Auch dass Deutschland sich bei den Vereinten Nationen lange enthalten habe, als es um die Frage einer Waffenruhe ging, hätten viele enttäuscht zur Kenntnis genommen. Von Doppelmoral ist dabei häufig die Rede. Während Deutschland etwa in Syrien oder der Ukraine zivile Opfer stets lautstark angeprangert habe, würden Tod und Leid der Palästinenser hingenommen.
The problem with the current German policy is not the failure to uphold its declared.
Das Problem ist nicht nur, dass die deutsche Politik daran scheitert, ihre selbstgesetzten Standards einzuhalten. Es ist die direkte Mittäterschaft durch die anhaltenden Waffenlieferungen an Israel. Für uns ist Deutschland, genauso wie die USA, ein Teil des Krieges. Die Auswirkungen sind meiner Meinung nach tektonisch. Die gute Beziehung zu Deutschland sei passé, so Hossam Bachgert. Im Dezember lehnte er den deutsch-französischen Menschenrechtspreis ab, kappte die Verbindungen zu deutschen Partnern. Auch zur deutschen Botschaft in Kairo. Die Gefahr, dass die deutsche Politik in der arabischen Welt Vertrauen verspiele, sieht auch Muriel Asseburg. Die Politikwissenschaftlerin arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Dass wir unterschiedlich stark priorisieren, wann ist uns das Völkerrecht wichtig, wann sind uns andere Interessen wichtiger. Das wird uns in der Zukunft sehr stark vorgehalten werden. Das heißt nicht, dass diese Länder, dass die Eliten in den Ländern nicht mehr mit uns kooperieren werden. Aber es heißt, dass sie sehr viel stärker sagen werden, kommt uns jetzt bloß nicht mit dem Verweis auf Menschenrechte und das Völkerrecht. Wir wissen genau, dass euch das nur manchmal wichtig ist, aber nicht immer.
Verlorene Freunde, Enttäuschung in der arabischen Welt über Deutschlands Rolle im Nahostkonflikt. Aus Kairo, Thilo Spanhell. Keine Entwarnung in Russland. Noch immer stehen in einigen Regionen nahe der Grenze zu Kasachstan ganze Städte und Dörfer unter Wasser. Björn Blaschke.
Mehr als 100.000 Menschen müssen ihr Zuhause räumen, verbringen die Zeit jetzt in Notunterkünften oder bei Verwandten oder Bekannten in nicht gefährdeten Gebieten. In Orenburg, einer Stadt mit rund 550.000 Einwohnern, steigt das Wasser noch in einer Geschwindigkeit von bis zu 70 Zentimetern in 24 Stunden. Grund für die Überflutungen: starke Regenfälle, zurzeit einer recht schnellen Schmelze von großen Schneemengen. Und am Ural, dem drittlängsten Fluss Europas, brachen Staudämme. Nahe der Stadt Orsk, wo der Pegel langsam wieder fällt. In Orsk wurde eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. Mutmaßliche Bauverstöße, die zu den Dammbrüchen geführt haben könnten, sollen untersucht werden. In der Zeitung Izvestia klingt heute an, dass Korruption möglicherweise zu einer Vernachlässigung der Dämme am Ural geführt hat und dass ihre Instandhaltung nicht ausreichend finanziert worden sei. Auch Julia Nawalnaja, Witwe des kürzlich unter ungeklärten Umständen verstorbenen Kreml-Kritikers Alexei Nawalny, äußerte sich aus dem Ausland. Sie schrieb in einem Kurznachrichtendienst, die Behörden seien erstaunlicherweise nie auf irgendetwas vorbereitet. Daraus lässt sich Kritik an mangelnder Investition in Infrastruktur lesen. Aber selbst Julia Nawalnaja bringt das nicht offen in Zusammenhang damit, dass das russische Geld stattdessen in die militärische Spezialoperation fließt, wie der Krieg in der Ukraine in Russland genannt werden muss.
Björn Blaschke. Frauen, die sich auf den Weg machen in eine schwangeren Konfliktberatungsstelle, werden nicht selten von radikalen Abtreibungsgegnern belästigt und beschimpft. Hier will die Bundesregierung nun gegensteuern. Am Nachmittag die erste Lesung eines Gesetzentwurfs. Oliver Neuroth.
Bundesfamilienministerin Paus spricht von einem Spießrutenlauf, wenn Schwangere vor Beratungsstellen und Kliniken eingeschüchtert werden. Paus nennt das im Bundestag unzumutbar. Schwangere würden in ihrem Persönlichkeitsrecht behindert. Solche Protestaktionen müssen nach den Worten der Ministerin unterbunden werden. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Proteste von Abtreibungsgegnern in einem Umkreis von 100 Metern um eine Beratungsstelle oder Klinik verboten werden. Wer sich nicht daran hält, soll ein Bußgeld in Höhe von bis zu 5.000 Euro zahlen müssen. Auch die Union ist für einen besseren Schutz von schwangeren Frauen. Doch den werde es mit diesem Gesetzentwurf nicht geben, sagt CDU-Vizechefin Breher. Nach ihren Worten sorgen Landesgesetze schon heute dafür, dass Schwangeren der Zugang zu einer Beratung nicht versperrt werden kann. Breher wirft der Familienministerin außerdem vor, nicht beziffern zu können, wie viele Fälle von Gehsteigbelästigung es tatsächlich gibt. Die AfD lehnt das Gesetz grundsätzlich ab. Sie positioniert sich generell gegen Schwangerschaftsabbrüche. Der Bundestag hat in erster Lesung über das Gesetz beraten. Es folgt noch die zweite Lesung und die Abstimmung. Dann muss es noch durch den Bundesrat. Bis es in Kraft treten kann, wird es also noch einige Monate dauern.
Informationen von Oliver Neuroth. Und zum Schluss dieser Sendung ein Funken Hoffnung für viele deutsche Innenstädte und natürlich vor allem auch für die fast 13.000 Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof. Heute präsentierte der Insolvenzverwalter von Deutschlands letzter Warenhauskette den neuen Eigentümer. Wie genau die Zukunft der Filialen und damit der Herzstücke deutscher Fußgängerzonen aussehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Jörg Marksteiner.
Locker standen sie beisammen an Bistrotischen, der Chef von Galeria, erleichtert, dass es überhaupt weitergehen wird, ein Vertreter des Investors, froh, den Zuschlag erhalten zu haben, und besonders zufrieden, Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus. Noch vor 3 Monaten sagte er, da hätten die meisten doch nicht mal 1 Euro auf die Zukunft von Galeria gewettet. Jetzt aber sollen 70 der 92 Filialen weiter bestehen bleiben.
Mit dieser vereinbarten Zukunftslösung können wir die große Mehrheit der Arbeitsplätze bei Galeria retten. Das sind viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Aber wie viele genau von den 12.800 Beschäftigten auch künftig noch in den Warenhäusern arbeiten werden, das steht noch nicht fest. Klar ist nur, es werden weniger sein.
Ein Arbeitsplatzabbau ist aber leider auch erforderlich. Das ist das weinende Auge an diesem Tag.
In der Firmenzentrale in Essen wird die Belegschaft halbiert. 450 Menschen müssen gehen. Was aus den Filialen wird, an denen im Schnitt auch mehr als 100 Jobs pro Standort hängen, das soll in den kommenden 2 Wochen feststehen. Dann wird es eine Schließungsliste geben. Welche Kaufhäuser in welchen Städten dicht machen, das werde auch daran liegen, ob die Vermieter noch einmal zu einem Nachlass bei der Miete bereit sind, sagte Denkhaus. Noch wird weiter verhandelt. Vieles ist also noch unklar und entsprechend fiel die Erleichterung bei den Mitarbeitern heute eher gedämpft und zurückhaltend aus.
Also der erste entscheidende Schritt ist erstmal getan, dass wir eine gewisse Sicherheit haben, dass es mit Galeria weitergeht,
sagte etwa der Dortmunder Betriebsrat Christian Karlotz.
Aber mit denen ich sprechen konnte, da ist eher eine gewisse Zurückhaltung. Solange nicht feststeht, was wird aus meinem Standort und somit auch aus mir selber, hält man sich da mit überschwänglicher Freude doch ein wenig zurück.
Dazu dürfte auch beitragen, dass sich die neuen Eigentümer mit konkreten Zusagen noch zurückhalten. 2 private Investmentgesellschaften haben künftig das Sagen bei Galeria. Einmal die von US-Milliardär Richard Baker, der von 2015 bis 2019 schon einmal Eigentümer von 100 Kaufhof-Filialen war, die damals allerdings schnell Probleme bekamen und weiterverkauft wurden. Fehler waren das, aus denen man gelernt habe, versprach heute der 2. Investor, Baker-Freund und Unternehmer Bernd Beetz.
Wir engagieren uns hier mit vollem Herzen. Wir wollen Galeria zum Erfolg führen.
Bisherige Management könne jetzt weitermachen, sagte er heute. Und so wörtlich, einen Batzen Cash werde man jetzt zu Galeria schieben. Aber ob als Zuschuss aus eigenem Vermögen oder nur aus Darlehen und wie viel, all das verriet der 73-Jährige nicht. Und betonte eher allgemein seine große Liebe zum Kaufhaus.
Das Warenhaus ist ein Teil der deutschen Lebenskultur. Es gibt Seele den Städten. Es gibt einen Mittelpunkt den Städten. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir uns stellen.
Die Entscheidung für die neuen Investoren fiel einstimmig im Gläubigerausschuss. Das heißt, auch die Arbeitnehmervertreter haben zugestimmt. Von der Gewerkschaft Verdi hieß es, man begrüße den Einstieg eines finanzstarken Investors, trotz zwiespältiger Erfahrungen in der Vergangenheit. Auch der Deutsche Städtetag äußerte sich zuversichtlich, dass Galeria in vielen Innenstädten nun die Chance auf einen Neustart habe.
Jörg Marksteiner am Ende dieser Sendung. Das Team dankt wie immer für Ihr Interesse und wünscht Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.